Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenige Tage vor Weihnachten müssen Reisende weiter viel Geduld aufbringen. Schnee und Eis behindern den Verkehr. Auf spiegelglatten Straßen gab es hunderte von Unfällen. Viele Züge haben Verspätung und auch auf den Flughäfen ist der Betrieb nach wie vor beeinträchtigt. Zahlreiche Starts und Landungen fielen auch heute aus.
Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen kommt nur schleppend wieder in Fahrt. Vor allem bei den innerdeutschen und europäischen Verbindungen klemmt es noch. Ein Viertel der Flüge fiel heute aus, unter anderem weil große europäische Flughäfen nicht angeflogen werden konnten.
Das Hauptproblem ist, das Luftverkehrssystem in Europa ist hochgradig vernetzt und interdependent. Das ist wie Domino. Wenn an der einen Stelle etwas ausfällt oder in geringerer Kapazität abgewickelt werden kann, wirkt sich das sofort an der anderen Stelle aus.
Und so müssen sich die Passagiere weiter in Geduld üben. 600 Fluggäste verbrachten die Nacht am Flughafen, mehr oder weniger komfortabel. Die Servicemitarbeiter des Flughafens tun ihr Möglichstes, doch nicht alle Kunden sind zufrieden.
Das ist Chaos pur eigentlich. Du fragst nach, du kriegst nirgends eine definitive Antwort.
Ich bin gut informiert worden, ich bin gut weitergeleitet worden. Jetzt bleibt mir nur noch zu warten.
Erst kurz vor Weihnachten wird der Flugbetrieb wieder normal laufen, sofern es keine neuen Wetterkapriolen gibt.
Ein Fuß in der Tür reichte an diesem Tag nicht aus. Hier in Berlin waren die Züge derart voll, dass viele Reisende das Schließen der Waggontüren nur von außen sahen. Und das trotz Reservierung.
Wir kamen nicht mehr in den Zug rein und uns wurde gesagt, dass wir die 5 Euro Reservierungskosten zurückbekommen würden. Das ist natürlich schön, tröstlich, 5 Euro, aber jetzt wissen wir nicht, wie wir nach Hause kommen nach Hannover.
Oben Mütze, unten Pfütze. Der Berliner Hauptbahnhof, eine matschige Gefrierbox mit Durchzug. Einziger Trost, mit Kälte und Verspätungskummer war man heute nicht allein.
Wir kommen von Schweden und der Flug wurde gestrichen. Möglicherweise fährt er pünktlich, ich glaube, der hatte 10 Minuten Verspätung.
Wann sollten Sie eigentlich schon in Düsseldorf sein, nach Plan?
Nach Plan gestern um 22.35 Uhr.
Streicheleinheiten für die Nerven, nur nicht von der Deutschen Bahn. Das Unternehmen wollte sich zum Chaos nicht öffentlich äußern, obwohl die Weihnachtsreisewelle erst beginnt. Geht es so weiter, braucht man selbst für den Bahnsteig eine Reservierung.
Auch heute spiegelglatte Straßen. Wie hier im Saarland hat erneuter Schneefall den Verkehr zeitweise lahmgelegt. Mit einem Fahrverbot für Lastwagen wollten die Behörden in Nordrhein-Westfalen solche Staus verhindern. Allerdings hielten sich nicht alle an das Fahrverbot und das hatte Folgen, wie bei diesen Puddinglieferanten. Manche Lkw-Fahrer hatten allerdings keine andere Möglichkeit, als weiterzufahren.
Wenn Rastplätze natürlich belegt sind, hat der Lkw-Fahrer nur die Chance, rechts auf den Fahrstreifen zu fahren und abzuparken. Das ist eigentlich auch nicht erlaubt.
Genau wie dieser Lkw. Der Fahrer hat sich an das Fahrverbot gehalten, musste stundenlang am Straßenrand stehen. Und während er die eine Seite seines Lasters vom Schnee befreit, mauert ihn der Winterdienst von der anderen Seite wieder ein. Liegen gebliebene Lastwagen wie hier auf der A4 bei Aachen führten zu langen Staus. Trotz der vielen Unfälle wird die Winterreifenpflicht für Lastwagen nicht verschärft. Fachleute halten die geltende Regelung für ausreichend.
Zu den Schwierigkeiten mit dem Winterwetter bringt das Erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Unsere Internetredaktion hat weitere Informationen zusammengestellt, auch dazu, welche Rechte Reisende haben, wenn der Zug ausfällt oder das Flugzeug am Boden bleibt. Die CDU in Rheinland-Pfalz hat gut 3 Monate vor der Landtagswahl eingestanden, Gelder illegal verwendet zu haben. Es geht um die Bezahlung einer Beratungsagentur, die die Partei zur Unterstützung im letzten Landtagswahlkampf 2006 herangezogen hatte. Die Rechnungen wurden mit Fraktionsgeldern beglichen und nicht, wie es rechtens gewesen wäre, aus Mitteln der Partei.
Die rheinland-pfälzische CDU will an die Zukunft denken, 100 Tage vor der Landtagswahl. Wird derzeit aber von der Vergangenheit eingeholt, genauer gesagt vom zurückliegenden Landtagswahlkampf. Im Zentrum der Aufmerksamkeit ihr Spitzenkandidat von 2006, Christoph Böhr. Der Vorwurf, illegale Parteienfinanzierung. Es geht um Steuergelder in Höhe von rund 400.000 Euro. Die waren bestimmt für die Fraktion als Unterstützung für die Arbeit im Parlament. Doch das Geld wurde für Parteizwecke missbraucht, genauer gesagt für den Wahlkampf. Erst jetzt bricht die Parteiführung mit ihrem ehemaligen Spitzenkandidaten.
Wir haben neue Erkenntnisse durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auf die wir uns heute beziehen können. Diese Informationen lagen uns in der Vergangenheit nicht vor.
Sie ist die aktuelle CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner. Ihre Partei muss jetzt rund 400.000 Euro an den Bundestag zurückzahlen und damit nicht genug. Zusätzlich könnten Strafzahlungen dazukommen, bis zu 800.000 Euro. Mitten im Wahlkampf könnten der rheinland-pfälzischen CDU also 1,2 Millionen Euro verloren gehen.
Das heißt, dass wir die Altlasten beseitigen, dass wir Gelder, die unrechtmäßig verwandt worden sind von der damaligen Führung, was nicht in Ordnung war, zurückführen. Und dass wir vor allen Dingen dann, wenn es Strafzahlungen gibt, die auch umgehend begleichen. Denn das eine ist die Vergangenheit und ich setze auf die Zukunft.
Auch wenn sie nur an die Zukunft denken will, im Landtagswahlkampf 2011 wird Julia Klöckner an der Vergangenheit nicht vorbeikommen.
Der Streit über die Hartz-IV-Reform wird jetzt zwischen Bund und Ländern ausgetragen. Nachdem der Bundesrat das Paket vergangene Woche erstmal gestoppt hat, wird nun ein Kompromiss gesucht in einer vom Vermittlungsausschuss eingesetzten Arbeitsgruppe. Die SPD will erreichen, dass der Entwurf nachgebessert wird. Er umfasst bisher ein Bildungspaket zugunsten bedürftiger Kinder. Außerdem sollen die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger um monatlich 5 Euro aufgestockt werden.
Weihnachtsplätzchen hat Ursula von der Leyen selbst gebacken für die Verhandlungsteilnehmer. Dennoch ist die Stimmung wenig vorweihnachtlich. Der Opposition schmeckt das Hartz-IV-Gesetz, so wie es die Regierung beschlossen hat, nicht. Jetzt wird nachverhandelt.
Ich glaube, dass es sinnvoller gewesen wäre, wenn Frau von der Leyen einen guten Gesetzentwurf gebacken bekommen hätte. Das hat sie nicht. Deshalb müssen wir jetzt sehen, dass wir Gutes draus machen für die Menschen. Und Plätzchen sind immer schön, aber es geht um die Sache.
5 Euro mehr im Monat sollte es geben für Hartz-IV-Empfänger, so war es geplant. Außerdem Sachleistungen für Kinder, zum Beispiel Gutscheine für ein warmes Mittagessen. Die Opposition will mehr, fordert Sozialarbeiter an Schulen und eine bessere Infrastruktur.
Ich will mal ein Beispiel sagen, ganz einfaches. Es gibt jetzt einen Zuschuss fürs Mittagessen, aber nur 30% unserer Schulen haben eine Kantine. Das heißt, das kann ja keine individuelle Existenzsicherung sein.
Ursula von der Leyen zeigt sich kompromissbereit. Sie macht aber auch klar, dass sie das Bildungspaket nicht beliebig aufstocken wird.
Die bedürftigen Kinder brauchen das Bildungspaket, also zum Beispiel in der Schule die Lernförderung oder das Schulmittagessen. Das ist die Aufgabe des Bundes, weil er zuständig ist für die Fürsorge dieser Kinder. Und wir sollten jetzt nicht versuchen, in der Hartz-IV-Gesetzgebung sämtliche Bildungsaufgaben der Länder durchzuverhandeln.
Die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss werden sich möglicherweise bis in den Januar ziehen. Ursprünglich war geplant, dass die Reform schon zum 01.01. in Kraft tritt.
Höhere Hartz-IV-Sätze könnten rückwirkend nachgezahlt werden. Das gilt aber nicht für die Sachleistungen für die Kinder. Gutscheine für ein warmes Mittagessen oder die Musikschule könnten die rund 2 Millionen Kinder aus Hartz-IV-Familien deshalb erst später bekommen als ursprünglich von der Regierung geplant.
Bayern und Tschechien wollen neue Wege in ihren Beziehungen einschlagen. Das haben Ministerpräsident Seehofer und Regierungschef Netschas heute bei ihrem Treffen in Prag deutlich gemacht. Der Blick solle nach vorn gerichtet werden, so beide Politiker. Belastet war das Verhältnis durch den Streit über die Beneš-Dekrete. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage für die Enteignung der Sudetendeutschen, von denen viele in Bayern eine neue Heimat fanden.
Selbst das Wetter scheint wie ausgesucht für diesen Besuch. 4 Grad plus in Prag, es taut. Die Bilder passen zum Ende der Eiszeit, das sie verkünden. Es sei der schwierigste Besuch seiner politischen Karriere, sagt Horst Seehofer. Schon vor dem ersten offiziellen Besuch hatte es ein Geheimtreffen der beiden gegeben, um dieses Credo in Prag einhellig zu verkünden.
Wir konnten natürlich den unterschiedlichen Sichtweisen nicht ausweichen, die es im Blick auf die Geschichte gibt. Aber, so der tschechische Premier Netschas, unser Ziel muss es sein, sich der Zukunft zu widmen. Ein offenes Gespräch zwischen Bayern und Tschechien war über Jahre nicht möglich. Grund war der Streit um die Beneš-Dekrete. In Prag gibt es Denkmäler für den tschechoslowakischen Ex-Präsidenten Edvard Beneš. Bei den Sudetendeutschen macht man seine Dekrete verantwortlich für millionenfaches Leid in der Nachkriegszeit.
Ich finde, nach diesen schwierigen Jahrzehnten, die hinter uns liegen, gehört ein hohes Maß an Klugheit im öffentlichen Umgang dazu, miteinander zu sprechen und nicht über Interviews sich Dinge mitzuteilen.
Am Abend der Besuch im Büro der sudetendeutschen Landsmannschaft. Auch deren Vertreter sind zufrieden. Sie waren Teil der bayerischen Delegation und durften den Neuanfang nach eigenen Worten aktiv mitgestalten.
Ich finde den Ansatz, das Menschliche in den Mittelpunkt zu stellen, das Leid, die Opfer in den Mittelpunkt zu stehen, die Sache vom Opfer her zu denken, finde ich vorbildlich.
Horst Seehofer nach den Gesprächen sichtlich erleichtert. Auch wenn die Vergangenheit keiner vergessen wolle, könne jetzt endlich über grenzüberschreitende Alltagsfragen wie bessere Autobahnen und Zugverbindungen gesprochen werden.
Der autoritär regierende Präsident von Weißrussland, Lukaschenko, steht vor seiner vierten Amtszeit. Bei der Abstimmung erhielt er gestern nach Angaben der Wahlkommission knapp 80% der Stimmen. Die Wahlbeobachter von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE haben allerdings erhebliche Zweifel, dass das Ergebnis rechtmäßig zustande gekommen ist. Die USA, die EU und die Bundesregierung kritisierten den Umgang mit der Opposition. Am Wahlabend waren Sicherheitskräfte massiv gegen Demonstranten vorgegangen. Lukaschenko wies jegliche Kritik zurück.
Alexander Lukaschenko kommt als Sieger. Kurz bedankt er sich bei den Wählern und dann wettert er gleich los gegen die Opposition. Das, was gestern in Minsk geschah, war nicht demokratisch. Banditen und Vandalen waren das. Die haben doch ihr menschliches Gesicht verloren. Die Eskalation gestern Nacht. Aufgebrachte Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude. Kurz darauf greift die Polizei ein. Sie beginnen damit, Demonstranten zu verhaften und auf sie einzuprügeln. Vorher zogen mehr als 10.000 Oppositionelle friedlich durch die Innenstadt. Der Präsidentschaftskandidat Andrei Sannikow hält eine Ansprache und wird kurz darauf mit seiner Frau verhaftet. Der Oppositionelle Wladimir Neklajew schafft es nicht mehr bis zur Kundgebung. Er wird von Unbekannten verprügelt, ins Krankenhaus gebracht und verschwindet zunächst spurlos. Bei der OSZE-Wahlbeobachterkonferenz erscheint seine Frau und richtet sich mit einem Appell an die Medien. Die Beamten des Geheimdienstes KGB haben mir gesagt, sie wüssten auch nicht, wo sich mein Mann befindet oder wollten es uns einfach nicht sagen. Die OSZE-Mission forderte auch Aufklärung und stellte dann in ihrem Bericht fest, dass Weißrussland noch einen beträchtlichen Weg vor sich habe bis zu fairen und freien Wahlen. Diese Wahl zerstörte Hoffnungen auf mehr Demokratie. Mehr als 600 Demonstranten wurden verhaftet, darunter einige Präsidentschaftskandidaten der Opposition. Auch Neklajew befände sich jetzt im Gefängnis, sagte der Präsident später. Alexander Lukaschenko zeigt sich selbstbewusst und unnachgiebig.
Trotz Kriegsdrohungen von Nordkorea hat Südkorea eine Militärübung abgehalten. Ausgeführt wurde sie in der Nähe der umstrittenen Seegrenze beider Länder im Gelben Meer, ausgehend von der Insel Yongpyeong. Zahlreiche Inselbewohner mussten sich in Schutzbunker begeben. Vor einem Monat hatte Nordkoreas Militär bei einem ähnlichen Manöver Südkoreas die Insel beschossen. Dabei wurden 4 Menschen getötet.
Die spanische Polizei hat gestohlene Kunstobjekte im Wert von 5 Millionen Euro sichergestellt. Die Werke von Picasso, Botero, Chillida und anderen Meistern lagen in einem gestohlenen LKW, der in einem Madrider Industriegebiet abgestellt war. Sie waren vor 3 Wochen aus der Halle eines Kunstspediteurs in Madrid entwendet worden. Die Täter seien noch nicht festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Sie haben dieses Jahr mit sportlichen Höchstleistungen geglänzt und sind gestern Abend dafür ausgezeichnet worden. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel darf sich mit dem Titel Sportler des Jahres schmücken. Zur Sportlerin des Jahres kürten Fachjournalisten Skiass und Doppel-Olympiasiegerin Maria Riesch. Und Mannschaft des Jahres ist die Fußball-Nationalelf für Platz 3 bei der WM. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. Dezember.
Eine Luftmassengrenze verlagert sich vom Süden Deutschlands bis in die Mitte. Sie trennt kalte Luft nördlich davon von milderer Luft weiter südlich. In den kommenden Tagen verlagert sich die milde Luft noch weiter nach Norden. An Heiligabend folgt dann wieder kältere Luft. Heute Nacht im Süden, in der Früh auch wieder in der Mitte Niederschläge. Im südlichen Bayern und Baden-Württemberg regnet es. Sonst teils Schnee, teils Regen oder auch gefrierender Regen. Am Tag ist es im Norden und südlich der Donau trocken, sonst ab und an Regen, in der Mitte teilweise Schnee oder gefrierender Regen. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Ostsee zunächst noch frisch. Heute Nacht 5 Grad am Oberrhein und minus 17 Grad im Norden, wo es länger klar ist. Am Tag 9 Grad im Breisgau und minus 8 Grad im Nordosten. Am Mittwoch regnet es zeitweise, im Norden noch Schnee oder gefrierender Regen. Am Donnerstag in der Südosthälfte eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. In der Nordwesthälfte Schnee, Regen, mitunter auch gefrierender Regen. Am Freitag wieder Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 22.55 Uhr mit Karin Mioska. Darin Notstand, warum immer mehr Hartz-IV-Bezieher auf karitative Einrichtungen angewiesen sind und Annäherung, wie Deutsche und Tschechen sich am Ort eines Massakers aussöhnen. Und nun zum Winterwetter und zum ARD-Brennpunkt mit Alois Theissen.